aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gerne mit dir über Großeltern sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Kleines ganz Groß. Hier gibt es bindungsorientierte Beratungen für Familien und einen Shop mit Sinnvollem für den Familienalltag. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hi Nora.
Hallo Oliver.
Schönes Thema haben wir uns ausgesucht. Letzte Woche hat mich ein Freund angerufen und wir haben so ein bisschen geschnackt und dann ging es ums Thema Weihnachten und er fährt immer mit seiner Familie unter anderem zu seinen Eltern mit den beiden Kindern und natürlich auch seiner Frau. Und dann ging es so drum, können wir uns vielleicht auch treffen parallel? Und er sagte irgendwie so ganz ehrlich, du, das kriege ich dann nicht unter, weil da sind so viele Erwartungen. Meine Eltern wollen möglichst mich sehen und wollen die Enkelkinder sehen. Und ich bin schon froh, wenn wir das irgendwie gebacken kriegen. Und eigentlich wollen die Kinder dann relativ bald wieder nach Hause. Tut mir echt leid, aber ich glaube, da kann ich dich nicht auch noch drin unterbringen.
Mm.
Ich konnte es verstehen, aber hey, das sind so die Themen, oder? Die in den nächsten Wochen in dem einen oder anderen Haushalt anstehen.
Ja, also in vielen Haushalten. Ne? Weihnachten ist ja ein Familienfest für sehr viele Menschen und da sind dann natürlich auch viele innere Bilder oft vorhandene, wie man das feiert und da bestehen viele Erwartungen und es gibt Familien, die da sehr früh für sich sehr klar definieren, so sagen, so machen wir unser Weihnachten. Also ich kenne auch Familien, die ganz klar gesagt haben, ab dem ersten Kind, also auch wenn das noch ein Baby ist, feiern wir für uns und diese ganze Reiserei und diese ganzen Besuche, da machen wir nicht mit sozusagen, aber ich kenne sehr, sehr viele Eltern, die auch sagen, es ist ihnen auch wichtig und ein Bedürfnis, ne, Eltern und Schwiegereltern zu sehen und Großeltern haben oft natürlich auch ihre eigenen Wünsche und Erwartungen. Für viele Großeltern ist es auch ein großer Wunsch zu sagen, in den Weihnachtstagen möchten wir unsere Lieben um uns versammelt wissen und möchten wir auch das Leuchten in den Augen unserer Enkel sehen und so, ne? Und das sind alles so nachvollziehbare Wünsche und trotzdem ist es manchmal schier unmöglich, die dann alle unter einen Hut zu bekommen, ne?
Ja, klar. Ich hatte so gerade die Assoziation im Kopf und das löst ja dann de facto wahrscheinlich eine der größten Herumreisereien der Bundesrepublik im Jahr aus, denke ich mal, oder? Also ja. Man kann das irgendwie so gut verstehen, diese ganzen Wünsche unter einen Hut zu kriegen und gleichzeitig ist es, ich glaube, für viele nicht immer ganz leicht.
Nee, ja. Total. Also ich selber bin als Kind, wenn ich das so mich versuche zurückzuerinnern, eben damit aufgewachsen, dass das quasi fast wie so ein Naturgesetz war in unserer Familie, dass wir Heiligabend meistens so in der Kernfamilie verbracht haben, also meine Eltern, mein Bruder und ich, meistens auch zu Hause. Und dann gab es sozusagen am ersten Feiertag den fixen Termin bei meinen einen Großeltern, Familientreffen mit Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen. Und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag war sozusagen die andere Seite der Familie dran, wieder Großeltern, Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten. Und dann war Weihnachten vorbei. Und das war unsere jährliche Weihnachtsreise.
Und schon da geht's ja los. Und wer war am ersten und wer war am zweiten dran? Gab's da, haben die gewechselt oder war das dann irgendwann so eingenordet?
Genau,
so?
Bei uns war das irgendwann so eingegroovt und ich glaube im Nachhinein, für mich war das als Kind wie so Naturgesetz. Ne? Am ersten Feiertag ist man bei denen und am zweiten Feiertag ist man bei denen. Mhm. Und es war aber im Nachhinein halte ich das für fast ein Weltwunder, dass wir das auch hinbekommen haben, dass sozusagen alle anderen Familien, die ja dann auch wiederum ne, ihre anderen Großeltern damit synchronisieren mussten, das irgendwie auch genauso hinbekommen haben. Also, dass das dann wirklich auch so ein gemeinsamer Modus war, dass sozusagen, dass dann auch für alle Großelternpaare plus Familienmitglieder dann irgendwie so fix war und so funktioniert hat, zu sagen, wir nehmen den Tag, wir nehmen den Tag und dass es da in meiner Erinnerung nie eine Diskussion gab, dieses Jahr würden wir aber gern mal den ersten Feiertag nehmen oder so, sondern das war dann irgendwie so eine Struktur, die gehalten hat und es war bei uns aber auch so, dass ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe das ja in der Zuhause-Folge so ein bisschen erzählt, es wohnen nicht bei uns alle direkt ums Eck, aber es war trotzdem rein von den Distanzen einfach noch machbar. Also dieses innere Bild von, ne, man fährt und dann fährt man mal 2 Stunden dahin, dann fährt man nochmal 2 Stunden weiter, das war alles noch so händelbar. Und als wir selber unser erstes Kind bekommen haben und meine Eltern und meine Schwiegereltern wohnen knapp 1000 Kilometer voneinander entfernt, in eine völlig gegensätzliche Richtungen, da habe ich dann so gemerkt, dieses Prinzip können wir nicht einfach in der nächsten Generation weiterführen. Da werden wir verrückt und das ist auch einfach für unsere Kinder nicht machbar. Also da müssten wir ja die Nacht zwischen dem ersten und dem zweiten Feiertag komplett auf der Autobahn verbringen, um das irgendwie umsetzen zu können oder so. Und da habe ich dann erst gemerkt, Mensch, wie komplex kann sowas eigentlich auch sein, ne?
Ja. Und dann ist Moderation, dann ist echt Moderation nötig, oder? Also bis man zu einer besseren oder zu einer anderen Lösung findet.
Ja. Und es gibt da eben so viel, so viele Gefühle. Ich erlebe das relativ oft, dass auch Menschen, die sonst sehr gut darin sind, auch die Perspektive anderer Menschen mitzudenken, ne, und sehr empathisch zu sein und so, gerade was Weihnachten angeht, manchmal sehr fix sind, sehr starr. Dieses, es ist mir egal, was die anderen machen, wir haben das schon immer so gemacht und wir wollen das weiter so machen. Ne? Also ich habe mal vor vielen, vielen Jahren eine Kolumne der Eltern gelesen, die hat damals Ildiko von Kürti geschrieben. Die hatte eine Zeit lang mal so eine Elternkolumne, als ihre Kinder noch klein waren. Und da schrieb sie über ihren Sohn, der mittlerweile auch Abiturient sein müsste, aber damals eben noch sehr klein war, dass sie sich jetzt schon manchmal vorstellt, wie das wird, wenn der erwachsen ist, und dass für sie jetzt schon klar ist, Weihnachten kommt der nach Hause und ihre zukünftige Schwiegertochter oder ihr zukünftiger Schwiegersohn muss damit klarkommen. Das ist einfach ihr Wunsch so. Also, und sie hat das durchaus selbstironisch geschrieben im Sinne von, ne? Und wenn natürlich die Eltern der potenziellen Partnerperson, die zu diesem Zeitpunkt auch vielleicht 2 Jahre alt ist, sich da genauso drauf einschießen, ja, dann müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir das hinkriegen. Aber ich habe das damals gelesen und ich fand das in gewisser Weise so entwaffnend, dass das jemand mal ausspricht, dieses, aber mein Kind kommt zu mir, der Rest ist mir egal, weil ich das Gefühl habe, in ganz vielen Familien herrscht, wenn man ganz ehrlich ist, genau diese Erwartung, also irgendwelche Gegenschwieger, die sollen halt klarkommen, aber mein Kind soll zu mir kommen an Weihnachten so. Und das ist aber was eben sehr, sehr oft nicht ausgesprochen wird, weil in dem Moment, wo wir aussprechen, merken wir natürlich, wie absurd das ist, ne, das so, so einzufordern. Aber ich erlebe ganz konkret bei sehr, sehr vielen Menschen rund um Weihnachten eine ganz, ganz große Zerrissenheit. Und ich erlebe das auch oft, wenn ich mit Eltern spreche, also gerade bei Vorträgen von mir ist das oft ein Thema, und die dann so versuche zurückzuführen und zu sagen, was wollt denn ihr? Also wenn ihr jetzt mal versucht, alle Erwartungen beiseite zu schieben, was wäre denn euer Wunsch Weihnachten? Dass dann so ein ganz großes Vakuum da ist, dass die Eltern sagen, ganz ehrlich, wir wissen es gar nicht. Wir sind so seit Jahren damit beschäftigt, die Erwartungen aller, ne, zu handeln. Wir haben nie den Raum und die Ruhe gehabt, einfach mal für uns zu spüren, was uns eigentlich gut tun würde.
Verstehe. Ich meine, irgendwie ist es ja so ein Großelternbrennglas, weil, also ich habe es schon auch andersrum erlebt, dass es, dass dann Eltern auch einfach mal sagten, du, das ist einfach zu viel. Also ihr könnt hier nicht immer alle so auf, also dieses, ne, manchmal, also es ist ja schon so ein, wenn wir kurz mal auch auf die Großeltern selbst gucken, ich weiß nicht, ob alle Großeltern sich das wirklich immer genau so wünschen. Also ich will jetzt gar nicht im engeren Sinne widersprechen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es je nach Größe der Familie schon auch so ein kleiner Tornado sein kann. Also ne, ich mache hier so meinen gemütlichen 24. wie auch immer und dann am 25. oder am 26. wie bei euch so ungefähr, fallen dann irgendwie 18 oder 28 Verwandte hier ein und fordern
Essen,
Festmahle
und alles. Genau.
Und Aufmerksamkeit und Geschenke und so. Das kann ja auch fast so ein bisschen frightening manchmal sein. Also auch, anscheinend gibt es da auch so ein Bias, der einfach sagt, das war schon immer so und ich will eine super Oma, ein super Opa sein und deswegen zünde ich immer diese Rakete.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, also da, das ist schon so, dass es glaube ich, in unseren Köpfen oft so ein inneres Bild gibt davon, wie sozusagen stereotype Eltern, stereotype Großeltern an Weihnachten empfinden. Und hat man oft so dieses innere Bild, Omas lieben es, wenn an Weihnachten für 30 Leute gekocht und gebacken werden muss und Opas bauen voller Stolz den Weihnachtsbaum auf und Eltern finden das alles. Also, ne? Und in Wirklichkeit lässt das manchmal sehr wenig Raum für Individualität. Ne? Nicht jede Person, die Enkelkinder hat, hat riesigen Spaß an Weihnachtsbäckerei oder am Braten machen für eine riesen Menge. Und dann kommen vielleicht lauter Kinder, die Vegetarier sind und gar keinen Braten essen wollen. Also es ist so viel, die Wirklichkeit ist so viel facettenreicher als dieses Stereotyp. Und wir hatten ja schon mal diese Folge gehabt, ne, über Advents- und Weihnachtsbräuche, die dann auch oft so Bullabü-esk uns erscheinen im Sinne von so muss Weihnachten sein und uns dann inneren Druck machen. Und ich glaube, auch in Bezug auf familiäre Beziehungen kann das sehr leicht so sein, dass man das Gefühl hat, man muss da einem bestimmten Skript folgen sozusagen und bestimmte Gefühle zu bestimmten Anlässen mit bestimmten Menschen haben. Und oft sind dann auch die Kinder unter einem gewissen Druck, da dann eben auch performen zu müssen, ne, und Freude daran zu haben, mit ihren Cousins und Cousinen zu spielen, wenn es welche gibt. Und vielleicht ist das aber gar nicht das, was denen in dem Moment dann gerade gut tut. Nicht jedes Kind ist davon gleichermaßen erfüllt. Wir hatten mal eine Folge gemacht, du und ich, zum Thema Neurodivergenz. Ganz oft denke ich, Weihnachten, wie das in vielen Familien gehandelt wird, ist null neurodivergenzfreundlich. Da wird sozusagen erwartet, du hast keine Reizüberflutung, du brauchst keinen Rückzug, du brauchst keine Pause. So, ne? Das ist für Menschen, deren Gehirne und Nervensysteme da etwas anders verdrahtet sind, überhaupt nicht passend eigentlich. Und trotzdem fällt es uns oft sehr schwer, von solchen Traditionen dann abzurücken oder da auch Raum zu schaffen für unterschiedliche Bedürfnisse. Und gleichzeitig denke ich eben, wie du sagst, Weihnachten ist oft wie so ein Brennglas dafür, was einfach insgesamt in Familienbeziehungen und auch Beziehungen zwischen unterschiedlichen Generationen komplex sein kann. Wir alle haben bestimmte Gefühle gegenüber unseren Eltern, gegenüber unseren Kindern, gegenüber unseren Schwiegereltern, gegen unsere Partnerpersonen. Und die werden dann oft so unterm Weihnachtsbaum quasi nochmal so wie mit der Lupe, ne, so konzentriert im Sinne von, was hat mich vielleicht schon immer gestört? Wonach sehne ich mich? Welche nostalgischen Gefühle möchte ich wieder erwecken? Was vermisse ich? Da ist so viel Verletzungspotenzial einfach auch drin. Und ich glaube, das ist für viele einfach auch schwer, dass man manchmal so ein inneres Bild davon hat, wie sich Weihnachten anfühlen muss. Und manchmal stammt es aus der eigenen Kindheit. Und dann kriegt man das nicht mehr so rekreiert, egal wie sehr man sich Mühe gibt. Und dann hält man sich oft so fest an Formen und sagt, so war es immer und so muss es sein, sonst ist es für mich nicht Weihnachten. Und ich glaube, dass wir manchmal tatsächlich Dinge loslassen und neu erfinden müssen, um sozusagen dann wieder in eine Weihnacht zu finden, die uns als Familie entspricht. Aber die Bedürfnisse und die Wünsche sind da halt auch nicht deckungsgleich. Ne? Das, was der einen Generation vielleicht nichts mehr bedeutet, ist für die andere Generation wichtig oder umgekehrt. Hm.
Also verstehe ich dich richtig, meinst du dieses, weil ich halt, also jetzt Weihnachten oder auch Geburtstag oder so, weil ich halt in dem Moment, wo Familie aufeinander trifft, sowohl jetzt in meinem Fall Vater als auch Sohn bin, also das ist, meintest du diesen, das ist ja per se ein Konflikt, also dass ich einerseits halt eben der Sohn sein will und diese Erinnerungen haben, die da mitschwingen an mein Sohnsein mit diesem Menschen, der dann in dem Fall mein Vater ist, oder jetzt bin ich Vater von meinem Kind und dann ist er der Opa und ich muss ja dann plötzlich ja eigentlich auch eine ganz andere Rolle simultan einnehmen und noch übersetzen, falls meine Partnerin dabei ist. Meintest du diese Melange an gleichzeitigen Gefühlseigenschaften.
Also das ist ein Aspekt, glaube ich, genau. Dieses Rollenüberlappen, dass wir dann so viel gleichzeitig sind und sein wollen und das sich teilweise ja auch widerspricht. Also manchmal muss ich mich quasi entscheiden, wenn du jetzt dieses Beispiel nimmst, bin ich jetzt ein guter Sohn oder bin ich jetzt ein guter Ehemann für meine Frau? Weil vielleicht erfordert das unterschiedliche Verhaltensweisen in dieser Situation jetzt gerade. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich glaube, dass den Eindruck habe, dass sehr viele Familien für sich in ihrem Alltag so einen gewissen Modus, wie wenn die gefunden haben, ne, wie sie mit ihren Kindern umgehen wollen, wie sie bestimmte Situationen handeln und da auch schaffen, wirklich die Kinder anzugucken und situativ zu sein. Und dann trifft diese flexible, moderne Art, Kinder zu erziehen, auf Weihnachtstradition. Und das haben wir schon immer so gemacht. Und das muss so sein, sonst ist es nicht weihnachtlich. Und dann haben wir eben das Gefühl, wir müssen die Kinder vielleicht doch in Klamotten stecken, die sie sich selbst nicht ausgesucht hätten. Oder wir müssen doch mit ihnen in Weihnachtsgottesdienst gehen, obwohl wir eigentlich wissen, dass das eine Katastrophe wird. Oder wir haben in unserer Familie vielleicht die Tradition, Bescherung gibt's erst relativ spät am Abend. Und dann halten wir die Kinder hin und halten wir die Kinder hin, obwohl wir vielleicht, ne, intuitiv spüren, das passt für unsere Kinder gar nicht so gut. Ich habe im vergangenen Jahr von einer befreundeten Familie mitbekommen, die haben zwei noch sehr, sehr kleine Kinder. Und die waren zu ihren Eltern, also zu den Eltern der Mutter, gefahren sozusagen für Weihnachten und haben dann gemerkt, dass die Anspannung ihres Kleinkindes so unermesslich groß wird in den Tagen vor Heiligabend, dass die Heiligabend vorgezogen haben, am 23. Heiligabend gefeiert haben und am 24. morgens nach Haus gefahren sind, weil sie gesagt haben, es ging einfach nicht mehr. Und da habe ich das so gehört und dachte, krass. Also mein erster Impuls war, das geht doch nicht. Das kann man doch nicht machen. Ne? Heiligabend ist am 24. Und mein zweiter Gedanke war, wie bedürfnisorientiert im allerbesten Sinne ist das denn? Dann als gemeinsam, als Familie zu sagen, wir machen das jetzt schon, aber wir zögern das jetzt auch nicht, weil es die Tradition verlangt, ne? Noch einen Tag hinaus. Sondern wenn wir merken, dieses wirklich kleine Kind kann jetzt nicht mehr, dann machen wir es jetzt so. Und gleichzeitig sage ich dir ehrlich, ich hätte das als junge Mutter bei meinem ersten Kind nicht gemacht. Ich hätte das, also auch mit viel Tränen, glaube ich, ich hätte das durchgezogen, weil ich dieses innere Bild hatte, das macht man so. So, ne? Und ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns da auch bewegen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht so ein soziales Umfeld damit um? Also es gibt sicherlich Großeltern, und das war in dem Fall so, die das total cool mittragen und sagen, ja klar, wir können auch am 23. Jesu Geburt feiern, weiß eh keiner genau, wann die war, so, ja? Oder es gibt sicherlich auch Großeltern, die sagen würden, das geht einfach nicht. Also das muss ein Kind auch lernen und da rücken wir auch nicht von unseren Traditionen ab.
Mhm. Ja, dieses Kind muss was lernen, ne? Das ist natürlich ein Klassiker. Ich glaube schon, es ist ein Klassiker, wenn die unterschiedlichen Generationen aufeinandertreffen. Mhm. Also Enkelkind trifft Oma und dann geht es natürlich ab irgendeinem Punkt drauf, wie machst denn du das? Oder wieso? Also was? Dann prallen halt Erziehungsstile, Weltansichten und alles Mögliche mitunter aufeinander. Und zwar, ich glaube, auch in beide Richtungen. Also ich kenne auch ein Paar, da sind die Eltern viel strenger als die Großeltern. Mhm. Dieses Pendel kann halt in alle Richtungen schlagen.
Absolut.
Und in dem Fall sind halt einfach die Eltern immer voll so auf, man muss sitzen bleiben beim Essen und man muss alles aufessen. Und die Großeltern sind halt immer in diesem, wie sage ich es ihnen denn bloß, dass das einfach, dass das nicht gut ist, oder dass sie das nicht gut finden. Entschuldigung, ich muss jetzt auch versuchen, da irgendwie beiden Seiten hier einigermaßen gerecht zu werden. Aber eigentlich sind da in dem Fall sind eben die Großeltern die sagen, Mensch, braucht's das denn wirklich?
Ja, es gibt so viele Facetten von Großelternbeziehungen, von denen wir wenig hören und lesen. Ne? Also es gibt oft so das Klischee, die verwöhnenden Großeltern, die sich über die Regeln der Eltern hinwegsetzen und die Kinder heimlich mit Süßigkeiten füttern. Und die gibt's. Aber ich habe zum Beispiel gar nicht so selten Großeltern in Vorträgen bei mir sitzen, die selber mega viel nachdenken über zugewandtes Begleiten von Kindern und die das auch schon bei ihren Kindern getan haben. Also die heutigen Großeltern, das müssen wir uns trotzdem klar machen, sind teilweise Jahrgang 1973. Die sind nicht alle Nachkriegskinder.
Ja, 73?
Ja, klar. Ach so. 51.
Ja, stimmt. Ja.
Sorry, fühlt man sich gleich so ein bisschen alt, aber also es gibt nicht wenige Großeltern, die haben mit 25 ihr erstes Kind bekommen und deren Kind hat mit 25 sein erstes Kind bekommen und dann sind die, ne, Anfang der 70er Jahre geboren und fühlen sich von dieser klassischen Darstellung von Omas und Opas, weißt du, so mit Kittelschürze und der Opa geht Holzhacken im Wald und so, halt auch null abgeholt. Das sind berufstätige Menschen oft, die haben ein Smartphone, die haben eine sehr moderne Sicht auf viele Fragen, ja, waren vielleicht selber schon auf Demos oder sind in der Klimabewegung aktiv. Es ist nicht so dieses Klischee, dass immer Großeltern total konservativ sein müssen. Und gleichzeitig gibt es halt alles. Es gibt auch Großeltern, die sind 80, die sind 90, die sind ganz anders geprägt. Und es hat nicht nur was mit Alter zu tun, sondern eben auch, in welcher Blase war ich so unterwegs, ne? Also sowohl als junge Person als auch später. Und was ich sagen wollte ist, manchmal kommen Großeltern in meinen Vortrag, und das habe ich wirklich schon mehrfach erlebt, und sagen zu mir, wir hatten uns so drauf gefreut, diese verwöhnenden Großeltern zu sein, wo die Kinder auch mal was dürfen, was zu Hause nicht geht. Und das klappt jetzt aber gar nicht mehr, weil unsere Kinder so großzügig und so nett mit ihren Kindern sind und sagen, nee, bei uns gibt's keine festen Medienzeiten, wir haben eine Süßigkeiten-Schublade, da darf sich jeder jederzeit bedienen, so, dass es gar nichts mehr gibt, wo wir noch Ausnahmen machen können oder wo wir noch die super netten Großeltern sein können. Und teilweise werden wir durch unsere so mega großzügigen Kinder dann praktisch indirekt in die Rolle gepusht, dass auf einmal wir dann wieder die Strengen sind, weil wir dann irgendwann sagen, so, bei uns hüpft man aber nicht auf dem Sofa. Und das wollten wir nie sein. Wir wollten doch die sein, die mehr erlauben. Aber man kann ja gar nicht mehr erlauben als die heutigen Eltern. Also das ist spannend, was da für unterschiedliche Herausforderungen dann auch bestehen zwischen den Generationen.
Ja, klar. Vor allem mit diesem das nächste Klischee, ne? Dass diese Eltern, die immer angeblich alles irgendwie erlauben. Ich habe irgendwie eigentlich nur die welche getroffen, die wirklich einfach immer nur alles erlauben, aber aus Sicht dann der Großelterngeneration vielleicht, ja.
Ja. Und es sind halt mehrere Themen, die da aufeinandertreffen. Und ich glaube, warum gerade rund um Weihnachten oft so viel Stress in Menschen ist und manchmal auch so krasse Konflikte, ne, hochkommen, weil es aus meiner Sicht ganz oft wirklich auch um so eine Frage letztlich von Identität geht. Wer bin ich? Wem bin ich wie wichtig? Welche Rolle spiele ich in dieser Welt? Und es ist ja in letzter Zeit manchmal so ein bisschen darüber geschrieben worden, dass für Eltern, deren Kinder gerade ausgezogen sind, das auch echt einen Abschiedsprotest bedeutet. Ne? So diese Empty-Nester-Phase, die Menschen unterschiedlich gut überstehen. Und ich glaube, gerade auch in Bezug auf so Feiertage ist das nochmal eine extra Challenge. Ne? Also wenn du als Eltern quasi 20 Jahre lang Familienweihnachten ausgerichtet hast und die überlegt, und es war immer klar, an Heiligabend sitzen deine Kinder in unterschiedlichen Altersstufen unterm Baum. Und auf einmal hast du sozusagen das erste Weihnachten zu zweit vor dir oder vielleicht auch das erste Weihnachten allein. Manchmal sind ja dann Elternpaare auch getrennt, ne? Das kann, glaube ich, mit sehr vielen existenziellen Fragen einhergehen und mit sehr vielen Ängsten. Und wie kriegt man das dann hin? Und es gibt Menschen, die stürzen sich richtig da so rein und sagen, okay, jetzt erfinden wir Weihnachten nochmal ganz neu. Manche fliehen auch, das habe ich auch nicht selten erlebt, dass dann Eltern sagen, wir fliegen über Weihnachten nach Ägypten, da wird nicht Weihnachten gefeiert, dann sind wir einfach raus aus der Schose, so, ja.
Okay.
Und teilweise ist es aber auch so, dass dann Menschen sagen, das halte ich nicht aus, da dieses alleine unter Baum sitzen, da müssen meine Kinder, auch wenn die dann erwachsen sind, auch nach Hause kommen und mich so ein bisschen fast retten, weißt du, auch aus diesem Gefühl von, wir wissen nicht, wie das alleine geht. Und das fand ich zum Beispiel ganz spannend, da hatte ich mal ein Gespräch mit meinen eigenen Eltern drüber geführt, wo sie so sagten, dass sie das bei ihren Eltern gesehen haben, dass die sich richtig so ein eigenes Heiligabendritual beide jeweils gebaut haben, als dann sozusagen alle Kinder aus dem Haus haben und dass es ihnen auch wichtig war zu sagen, klar, ist es schön, wenn Weihnachten man auch Familie sieht, aber wir können sozusagen nicht hier einfach nur sitzen und auf die Kinder warten, sondern wir müssen auch proaktiv so ein bisschen schauen, wie machen wir uns unser Weihnachten schön. Und dann sagten meine Eltern mal so zu mir, das ist jetzt gerade so unser Prozess. Ne? Also wir bauen uns jetzt auch eben unser eigenes Ritual für unseren Heiligabend. Und wir lernen dann auch, dass eben sowas wie ein Weihnachtsbaum aufstellen etwas ist, was man nicht nur für die Kinder macht, sondern das machen wir auch für uns. Und wir machen das so, wie es uns entspricht und wie es uns fröhlich macht. Und das fand ich zum Beispiel was ganz Entlastendes für mich als Tochter so zu hören, dass da eben nicht diese Botschaft war, bitte komm und lass uns nicht allein, sondern wir freuen uns riesig und wir wollen dich auch gerne sehen in den Weihnachtsfeiertagen und wir freuen uns, die Enkelkinder zu sehen, aber wir übernehmen auch selbst so eine Verantwortung für unser Weihnachtsgefühl und das kann und darf auch nicht allein an euch erwachsenen Kindern hängen, so.
Gefällt mir sehr gut, weil ich beim Zuhören mir dachte, also irgendwann mal war ja jeder, also Es gibt ganz viele Menschen, die gar keine Kinder haben. Und die, die Kinder haben, waren ja irgendwann mal Menschen ohne Kinder. Und da mussten sie ja auch irgendwas zu Weihnachten gemacht haben. Es muss doch eigentlich jedem möglich sein, mach dir dein eigenes individuelles Weihnachten und dann such dir jemanden, der da dazu passt. Aber lager diese Weihnachtsgefühle doch nicht komplett auf deine Kinder aus, die dann eben vielleicht irgendwann selber Eltern werden, ebenfalls Kinder haben. Und dann müssen die das ja quasi auch noch dein Weihnachtsgefühl mit erfüllen. Da sind ja dann zwei Generationen sonst damit beschäftigt, Omas und Opas Weihnachtsgefühle irgendwie zu stillen.
Also ganz ehrlich, viele Menschen, die ich kenne, ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, haben tatsächlich, bevor sie Kinder hatten, nie einen Heiligabend zu zweit gefeiert. Sondern die sind quasi, ich sag's mal, nach Hause gefahren, entweder gemeinsam oder getrennt. Und das erste Weihnachten, das viele Menschen nicht bei ihren eigenen Eltern auf dem Sofa verbringen, ist das erste Weihnachten mit dem eigenen Kind.
Ja? Krass. Aber geht der Konflikt nicht zumindest vorher los, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat? Also dann geht doch streng genommen der Konflikt ja eigentlich schon los, oder? Also wir sitzen dann bei deinen Eltern oder bei meinen Eltern unterm Baum.
Ja. So. Oder wir fahren dann Heiligabend hin und her. Also ich kenne wirklich ganz viele Paare, die da auch echt versuchen, alles zu machen. Und teilweise, also es ist erstaunlich, wie viel Verkehr spät Heiligabend auch auf der Autobahn ist, ne? Wo man denken würde, Moment, warum sitzen da nicht alle zu Hause und feiern Weihnachten? Und das sind ganz oft Leute, die dann eben irgendwie versuchen, alles unter einen Hut zu kriegen. Und manchmal denke ich so, dass ich in unserer Familie speziell, um diese wirklich sehr, sehr großen, also wirklich objektiv nicht an einem Tag zu schaffenden Distanzen, so manchmal sogar ganz dankbar bin, weil ich denke, manche Fragen, die sich so andere Eltern stellen, im Sinne von, wenn wir es mit viel Druck schaffen, 4 Stunden über die Autobahn, dann schaffen wir beide Großeltern an einem Weihnachtstag, so, das hat sich bei uns schlicht und einfach nicht gestellt. Also das war wirklich einfach was, wo wir von vornherein sagen mussten, geht einfach nicht, ne? Und gleichzeitig diese Themen im Sinne von, wie wird man allen gerecht und so, das fand ich schon auch herausfordernd und auch auf der Paarebene teilweise, ne, so dieses Gespräche, das ist mir wichtig, kannst du mir diesen Gefallen tun, dass wir hier noch zu meinen Großeltern dann noch mit können, ja, aber ich will auch zu meinen Eltern und dann haben wir auch verschiedene Dinge ausprobiert. Weißt du, so dieses typische, wir wechseln durch, ein Jahr da. Ja. Und dann merkt man aber auch, dass dann das ein bisschen Typsache ist, ob dann Großeltern sagen, klar, funktioniert für uns, immer in den geraden oder in den ungeraden Jahren sind wir sozusagen dran. Oder Großeltern dann sagen, nee, ganz ehrlich, das funktioniert für uns nicht. Also das ist so, wir können Weihnachtsgefühle nicht auf alle 2 Jahre verlagern. So, also ja, es ist nicht leicht. Und ich erlebe halt auch so viele Menschen, die sich von diesen typischen Tipps rund um Familienweihnachten, die man ja jetzt in dieser Jahreszeit überall findet, in Zeitschriften, in irgendwelchen Fernsehsendungen, so wenig verstanden und abgeholt fühlen, weißt du? Also wenn du in der Vorweihnachtszeit durch irgendwelche Fernsehprogramme guckst, so zum Thema Familienweihnachten, dann steht da immer irgendeine schlaue Person und sagt, Sie sind jetzt erwachsen, Sie müssen halt lernen, sich abzugrenzen. Machen Sie die Weihnachten, die für Sie gut und richtig sind. Weißt du? Und für Menschen, die halt wirklich in komplizierten familiären Beziehungen stecken, und das sind sehr viele, ist das halt null hilfreich. Weil ja klar sollen wir uns in der Theorie abgrenzen und gleichzeitig sind wir Menschen und wollen niemanden verletzen. Und Grenzen kann man ja auch auf sehr unterschiedliche Weisen ziehen. Und man müsste sich darüber erstmal klar sein, wo genau die eigenen Grenzen liegen und wo liegen die Grenzen meines Kindes und meiner Partnerperson. Und wie kann ich mich abgrenzen, ohne deswegen der Arsch zu sein, der irgendwie meine, also jetzt so überspitzt, meine kranke alte Mutter allein irgendwo vor sich hin sitzen lässt und sagt, ja, ist mir ja egal, meine Grenze ist, ich habe da jetzt keinen Bock, mich zu kümmern. Also so will man ja nicht sein. Und das ist deswegen oft so, dass viele Menschen sich wenig gesehen fühlen von diesen typischen Weihnachtstipps. Und dann suggerieren die ja auch oft so, und wenn du das halt nicht hinkriegst, bist du selber schuld. Ne? Dann hast du dir halt nicht das gute Weihnachten gebaut.
Das dachte ich nämlich auch gerade, weil dieses, grenzt dich halt ab, so ein Arschratschlag, weil die sich gut abgrenzen können, die können sich ja eh gut abgrenzen, genau. Also die brauchen den Tipp nicht und alle anderen haben ja vielleicht einfach andere Themen als
und jetzt. Auch andere Gründe.
Genau, jetzt mache ich noch schnell einen, wie lerne ich abgrenzen Kurs. Ja, kleine Schritte. Kleine Schritte sind da, glaube ich, besser. Ja.
Also was ich als hilfreich empfinde, ist als Paar, als Elternpaar, wenn man gemeinsam eine Familie hat und gemeinsam Kinder begleitet oder ein Kind begleitet, dass man versucht, sich mal in einer emotional ruhigen Situation, nicht in einem Konflikt und nicht, wenn man gerade Großeltern am Telefon hat oder so, sondern wirklich so in einem ruhigen Moment, sich mal darüber unterhalten, wie ging's, wie geht's dir mit den letzten Weihnachten, was war gut, was war nicht so gut und gibt es vielleicht so kleine Strippen, die wir gemeinsam ziehen können, dass es für uns unterm Strich leichter wird. Und da geht's dann eben nicht um dieses Absolute. Okay. Ich glaube, dass in bestimmten Konstellationen, je nachdem, in welcher Lebensphase man ist, stressfreie Weihnachten eine Illusion sind. Ich glaube, das ist oft kein erreichbares Ziel. Aber man kann überlegen, wie können sie ein bisschen stressfreier werden. Und das sind manchmal kleine Sachen, ja, dass man vielleicht sagt, was sind Dinge, die für mich verhandelbar sind, was sind Dinge, die ich unbedingt bräuchte. Ich erlebe das zum Beispiel relativ oft, dass Paare mir erzählen, wir kommen sehr erschöpft aus dem Jahr, ja, wir haben uns wenig gesehen als Paar und dann trudeln wir so in diese Weihnachtsfeierlichkeiten rein und dann versuchen wir da wieder die ganzen Erwartungen aller möglichen Leute zu erfüllen und dann fahren wir nach 3 Tagen nach Hause und haben uns als Paar immer noch quasi nicht gesehen und quasi nicht gesprochen, weil ich war mit meiner Mutter in der Küche und du hast mit dem Kind die Eisenbahn aufgebaut und dann warst du da und dann warst du da und man war die ganze Zeit woanders. Und da zum Beispiel dann zu sagen, hey, der Vorteil von Weihnachten, wenn man es in so einer Familiensituation feiert, ist ja, es gibt viele Erwachsene da. Dann muss es doch möglich sein, dass wir zwei Erwachsenen da auch mal Zeit miteinander haben können. Ja, dass man wirklich bewusst sagt, ihr guckt jetzt nach den Kindern und wir gehen mal eine Runde spazieren oder wir gehen mit unseren Kindern gemeinsam jetzt mal eine Runde spazieren oder wir bereiten gemeinsam das Weihnachtsessen zu, wir zwei. So, also es gibt da verschiedene Varianten, aber dass man, wenn das zum Beispiel ein unerfülltes Bedürfnis ist, schaut, kann man an solchen kleineren, weißt du, Stellschrauben was drehen, wenn das Bedürfnis ist, da mehr Verbindung als Paar zu haben. Es gibt natürlich auch andere Bedürfnisse. Und es gibt auch Paare, die ich kenne, also auch das ist mir schon untergekommen in Gesprächen, auch am Rand von Workshops, die ich gegeben habe, gerade bei meinen Grenzen-Workshops, wo Menschen mir relativ pragmatisch gesagt haben, wir haben unsere Erwartungen an Weihnachten als ein für uns entspannendes Fest losgelassen. Wir schenken Weihnachten quasi unseren Kindern und unseren Eltern, um uns geht's da nicht.
Aha.
Sondern wir stellen uns quasi in den Dienst von schönen Weihnachten für die Kinder, schönen Weihnachten für die Großeltern. Mhm. Und wir gönnen uns zum Ausgleich dann zu einem anderen Zeitpunkt, wo es ganz um uns geht. Also ne, wir schenken sozusagen 3 Tage unsere Zeit und Energie für das Wohl der anderen. Und dann nehmen wir uns im Februar 3 Tage und da machen wir nur, was wir gut finden oder so. Und es gibt Menschen, die sagen, das würde uns für uns gar nicht funktionieren. Aber für manche Familien kann auch sowas ein Weg sein, mit einer eher herausfordernden Situation umzugehen.
Ja, also super, wenn man das so, wenn man seine Wünsche und Bedürfnisse aneinander so gut formulieren kann und dann sagen kann, lass uns die nachholen. Ich musste nur lachen, weil ich habe Freunde, die arbeiten in der Gastronomie und da gibt es ja das Gastro-Silvester.
Ja.
Weil ja alle, die in der Gastro arbeiten, müssen natürlich an Silvester arbeiten und die können natürlich nicht Silvester feiern und deswegen feiern die oft am 1. oder am 2. Januar, gibt es ja dann immer in irgendeinem Lokal irgendwo ein Gastro-Silvester, wo alle, die in der Gastro arbeiten, eben dann Silvester feiern, weil sie jetzt eben dazu die Möglichkeiten und die Ressourcen haben. Daran muss ich denken, als so eine Art, jetzt ist quasi Elternweihnachten oder
genau.
so.
Genau, genau, letztlich ist es das.
Wir haben ja in der Firma übrigens die Weihnachtsfeier, apropos gar nichts, in der Agentur haben wir die Weihnachtsfeier jetzt in den Februar verlegt, weil alle immer sagen, nee, also im Dezember auch noch irgendwie so da, nee, das ist uns allen zu viel. Also genau, die Agentur geht im Februar das Weihnachtsessen essen.
Ja, wir hatten früher, als wir bei der Zeitschrift Eltern in der Redaktion die Weihnachtsfeier, immer schon im Spätsommer, nämlich dann, wenn wir das Dezemberheft fertig hatten sozusagen, also wenn das Weihnachtsheft quasi eingetütet war, dann haben wir Weihnachtsfeier gemacht.
Okay, cool. Mhm. Weil die Plätzchen dann eh schon gebacken waren für die Fotostrecke oder wie?
Genau, ja. Aber weißt du, also, cool. ne, aber auch solche Abweichungen so im Sinne von, wie können wir es uns entspannter machen, können was Kostbares sein. Und wie gesagt, gleichzeitig, ich glaube, an manchen Stellen müssen gerade wir als diese Elterngeneration, die sehr, sehr gerne auch viel Kontrolle hat und so selber Entscheidungen trifft, wie wollen wir leben, was passt für uns, was sind unsere Bedürfnisse, in Hinblick auf Familie und Großeltern und gerade auch so Weihnachtsfeste manchmal auch wieder lernen, ein bisschen mehr locker zu lassen und einfach zu sagen, wenn Familienmitglieder zusammenkommen, dann geht es auch nicht nur um uns. Es geht auch um uns, aber nicht nur um uns. Ich erlebe das relativ häufig in der Vorweihnachtszeit, dass mir insbesondere Mütter oft schreiben, lange Nachrichten, wie sie ihre Großeltern, ne, in ihrem Familiensetting dazu kriegen können, genau die Großeltern zu sein, die sie für ihre Enkel wollen. Also wie kriege ich meine Schwiegermutter dazu, genau das zu schenken, was ich pädagogisch wertvoll und angemessen finde und sich sozusagen an meine Regeln für mein Weihnachten zu halten. Und dann wird oft sich bitterlich beschwert, dass die Großeltern auch sowas wie ein Eigenleben haben, ja, und einfach sich über manche Vorstellungen hinwegsetzen und sagen, ich habe aber Bock, für meine Enkelkinder jetzt dieses Geschenk zu kaufen oder mit denen jetzt schon das zu machen oder so. Und dann gibt es gerade bei jungen Müttern manchmal so ein Gefühl von, das ist doch respektlos, wenn ich meiner Schwiegermutter eine Liste schicke mit bestimmten hochwertigen Kleidungsstücken, die ich mir für mein Kind zu Weihnachten wünsche. Und meine Schwiegermutter hat aber keinen Bock, die zu schenken und geht dann eigenmächtig mit ihrem Geld in einen Spielzeugladen und kauft so ein Blink.
Ein Laserschwert.
Spielzeug, genau. Und da sind dann die jungen Frauen manchmal ganz überrascht, wenn ich, die sie ja oft so als immer auf ihrer Seite stehend empfinden, dann wirklich auch oft zurückschreibe und sage, das ist das gute Recht der Oma. Es ist nicht die Rolle von Großeltern, deine Einkaufsliste zu bezahlen. Ne? Also natürlich können und dürfen wir mit Großeltern Geschenkwünsche besprechen und auch sagen, das und das wäre hilfreich für uns und so weiter. Aber es gehört einfach auch zu einer Großeltern-Enkelkind-Beziehung dazu, dass es da Elemente gibt, die nicht unserer Kontrolle und unserer Verantwortung als Eltern unterliegen. Und wenn Großeltern Freude daran haben, eine bestimmte Sache zu schenken, dann haben sie grundsätzlich erstmal das Recht dazu. Und natürlich muss ich das wieder einschränken und sagen, ich würde jetzt auch nicht erlauben, dass meinem 8-jährigen Kind irgendein Ballerspiel geschenkt wird oder irgendwas. Also es gibt Situationen, da müssen wir vielleicht auch intervenieren. Aber grundsätzlich denke ich, müssen wir einfach auch zulassen, wenn wir unser Kind in einem Bindungsnetz großziehen mit unterschiedlichen Bindungspersonen, dann kommen da unterschiedliche Menschen rein, die auch unterschiedliche Dinge mitbringen. Andere Essgewohnheiten, andere Schenkgewohnheiten, andere Vorstellungen davon, wie sie was machen wollen. Und dann wird es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle anders sein und knirschen. Und dann muss ich, finde ich, als Elternteil schon nochmal gucken, ist das wirklich ein Problem für mein Kind oder ist das ein Problem für mich, weil das für mich auch einen gewissen Kontrollverlust darstellt. Und ich bin immer eine sehr große Befürworterin davon, gegenüber Großeltern durchaus wichtige Grenzen auch hochzuhalten. Es gibt ja manche, die sind einfach medizinisch notwendig, ne? Also mein Nussallergiker-Kind darf diese Plätzchen nicht essen. Und andere, aber in vielen anderen Fragen, glaube ich, fühlen sich Großeltern auch sehr reduziert auf so eine Goldeselrolle, wenn sie quasi kommen sollen, alles so annehmen, wie die junge Familie das will und das vorgesehene Geschenk bezahlen. Und dass man sich
und
da
dann wieder gehen, so
auch nicht wohlfühlt und das Gefühl hat, was kann ich hier eigentlich von mir einbringen, das finde ich nachvollziehbar. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass da in manchen Familien wenig drüber nachgedacht wird, dass auch die Bedürfnisse der Großeltern eine Rolle spielen dürfen und nicht nur unsere eigenen oder die der Kinder, die wir ja manchmal auch so ein bisschen projizieren, ne?
Ja, ich glaube, dass das, ich würde das gerne so Systeme nennen, also das ja oft, also Großeltern sind ja total oft eingebunden in den Familienalltag, also habe ich mal in einem Buch von Nora Imlau gelesen.
Hast du?
Das war sehr viel. Gott, sagt mir die Zahl, die Hälfte oder noch mehr aller Eltern?
Ja, zwei Drittel Großeltern. Ungefähr, ja. Zwei Drittel unterstützen regelmäßig im Alltag, ja.
Genau. Worüber ich nachdachte, war dieses, dass so ein gewisses Familiensystem oft nur funktioniert, wenn man Teile davon auslagert auf Dritte, in dem Fall die Großeltern, ja, oft. Und dann herrscht halt so eine schwierige Balance, die oft eine Schieflage werden kann zwischen bitte um 2 abholen, bitte um 4 das zu essen geben, bitte um 6 ins Dings fahren und um 8 irgendwie so, was ja eigentlich eine Dienstleistungskiste ist. Die aber ja irgendwie so mit Enkelkindernähe und wir sind alle eine Familie bezahlt wird. Stimmt schon. Und gleichzeitig ja dadurch auch die Großeltern sehenden Auges manchmal auch ein System verstärken, weil dieses Ganze, ne, eine Familie dreht so voll am Rad, ist ja nur möglich, weil dann so eine Oma oder so ein Opa auch so gut, sagen wir mal, funktioniert. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das schwierig ist, das miteinander dann zu verhandeln, weil dann die Oma plötzlich sagt irgendwann, ja, aber Entschuldigung, ich bin hier halt auch eine Oma, genau, und nicht eine Taxifahrerin und ich möchte halt einfach auch, bei mir gibt es halt immer Blaukraut und ich mache halt jetzt Blaukraut, ja, und ihr könnt mich mal mit euren Vorstellungen. Ja,
ja, das ist so das Ding. Also wenn ich Dienstleister und Dienstleisterinnen suche für meinen Alltag, dann muss ich eine Nanny einstellen oder eine Nachhilfelehrkraft oder ne, so. Und wenn ich sozusagen die Großeltern in diese Rolle hineinhole, und das ist ja auch was viele Großeltern sehr, sehr gerne machen, dann muss ich damit leben, dass die sozusagen nicht so weisungsgebunden sind, wie wenn ich irgendjemanden eingestellt habe. Dann müssen die sich natürlich auch an bestimmte Dinge halten. Das hat auch viel mit Vertrauensverhältnis zu tun. Aber ein Stück weit muss ich dann eben auch loslassen und sagen, die bringen was von sich mit und die machen das auf ihre Weise. Und unsere Kinder machen zum Beispiel relativ regelmäßig auch mal ein paar Tage Urlaub bei ihren Großeltern. Und dann ist das fast immer so ein Ritual, dass dann praktisch nochmal die Großeltern so fragen, und welche Regeln müssen wir beachten, ne, so mit den Kindern? Und dann sagen wir, alles, was euch gut tut. Ihr seid in der vollen Verantwortung. Das Einzige, was uns wichtig ist, dass es den Kindern gut geht und euch auch. Und das ist immer so ein bisschen der Freifahrtschein. Und das ist aber auch wichtig, finde ich, manchmal das nochmal so zu verbalisieren und zu sagen, wir würden euch die Kinder nicht anvertrauen, wenn wir euch nicht vertrauen würden. Ne? Und natürlich geben wir bestimmte Informationen manchmal mit, die einfach gerade wichtig sind. Wenn wir sagen, das Kind hatte letzte Woche Husten und deswegen bitte da und da drauf achten oder so. Ne? Natürlich brauchen sie dann manchmal eine Information oder wir sagen, hier ist ein Schmerzsaft für den Fall der Fälle. Ne? Aber ist gleichzeitig wirklich ja auch so ein Vorschussvertrauen dann da, zu sagen, ihr werdet das anders machen als wir in mancher Hinsicht, aber ihr werdet das gut machen, sonst würden wir euch die Kinder nicht anvertrauen. Und gleichzeitig, und das sage ich sozusagen als große Klammer dazu, ne, sind wir da auch privilegiert. Also mit den Großeltern unserer Kinder muss man nicht diskutieren, ob Kinder nicht auch mal eine Watschen vertragen könnten oder so. Ne? Also die treten genauso vehement für gewaltfreies Großwerden ein, wie wir Eltern auch. Und auch viele andere Themen, ne? Also dass man Kinder nicht herabwürdigt, dass man Kinder nicht beschämt, dass unsere Kinder Einschlafbegleitung brauchen und dass sie das auch bekommen und dass das auch der Job ist, weil man auf unsere Kinder aufpasst, die auch, ich sag mal, richtig ins Bett zu bringen und nicht zu sagen, Tür zu, Licht aus, passt schon so. Das sind halt auch Dinge, die muss ich sozusagen mit den Großeltern unserer Kinder nicht diskutieren. Und das ist ein Riesengeschenk. Und ich erlebe eben oft in Gesprächen mit anderen Eltern, dass sie sagen, ja klar soll man Großeltern auch ihren eigenen Stiefel ein Stück weit fahren lassen. Aber was, wenn? Und dann kommen so total krasse Beispiele von Übergriffigkeit, von verbaler Gewalt, von Alleinlassen, Gefühle nicht validieren, Kinder beschämen, Kinder auf so eine ganz unglückliche Weise vergleichen. Ne? Also so Cousins und Cousinen alle zusammen nacheinander auf die Waage stellen und kommentieren, wer jetzt wie viel gegessen hat und so. Also furchtbare Dinge, wo man so denkt, ja nee, da würde ich auch nicht für Vorschussvertrauen plädieren. Ne?
Klar, also da muss man auf Sicht fahren, oder? Also sich erstmal angucken, wie die frisch gebackenen Großeltern denn so auf das Kind reagieren und ab wann die anfangen. Es geht halt manchmal einfach so schnell, glaube ich. Das ist ja das Schwierige. Also das ist in der Theorie so, plötzlich ist da die Oma und plötzlich ist da das Enkelkind und plötzlich werden da irgendwelche Forderungen gestellt und man weiß ja gar nicht, wie bin ich denn in diese Situation jetzt geraten und muss jetzt plötzlich aber mich abgrenzen und sagen, bitte so und bitte so nicht. Und gehe ja damit in Konflikt, wenn es jetzt noch dazu meine Mutter wäre, jetzt in diesem fiktiven Beispiel, dann müsste ich ja auch noch mit meiner Mutter in den Konflikt gehen. Ist halt oft nicht leicht.
Ja. Und also was ich mit sehr viel Freude sehe, ist, also wie gesagt, ich sehe immer mehr Großeltern in meine Vorträge kommen und ich habe das Gefühl, es gab lange Zeit eine Großelterngeneration, die in Bezug auf Emotionen und auf Grenzen auch relativ sprachlos war, ne? Und das waren auch viele Nachkriegskinder aufgrund, ne, Kriegskinder und Nachkriegskinder aufgrund ihrer eigenen Geschichte und Sozialisation, wenn natürlich Kinder selber einfach auch nie ermutigt wurden, ihre Grenzen hochzuhalten, ihre Bedürfnisse zu äußern und sozusagen als einzige Strategie kannten, so ein bisschen passiv-aggressiv durch die Blume irgendwas einzufordern und zu erwarten, dass andere Leute die Gedanken lesen können, so, dann setzt sich das halt fort und dann kann das natürlich auch in der Eltern-, Schwiegereltern-, Großeltern-Beziehung sehr belastend sein. Und mein Eindruck ist, dass tendenziell dieser gesellschaftliche Wandel, dass heute viel mehr über Emotionen, über Bedürfnisse, über seelische Gesundheit, ne, über Grenzen gesprochen wird, also medial, aber auch in Familien, tatsächlich dazu führt, dass es mittlerweile mehr und mehr Großeltern gibt, die das entweder auch noch lernen, auch noch in einem relativ hohen Alter, oder die da tatsächlich auch schon anders geprägt sind und tatsächlich dann zum Beispiel mit ihrer Tochter oder Schwiegertochter teilweise schon in der Schwangerschaft das Gespräch suchen und sagen, was wünschst du dir denn? Also was für eine Großelternrolle ist denn bei euch so angedacht und vorgesehen? Und ich finde, da muss man wirklich also sehr in die Details manchmal gehen. Also ganz basales Beispiel. Ich weiß, dass sehr, sehr viele junge Frauen heute große Angst davor haben, dass direkt nach der Geburt alle Großeltern auf der Matte stehen. Also teilweise schon so ein paar Stunden später. So dieses, und dann ist es ist immer ein Riesenthema in Nachrichten an mich, so wie schütze ich mein frühes Wochenbett und kann ich und darf ich es Großeltern zumuten, ihr Enkelkind erst an Tag X nach der Geburt kennenzulernen oder so. Ne? Und das ist oft ein großes Thema und gleichzeitig kenne ich mehrere heutige Großeltern, die das sozusagen als sehr verletzend empfanden, dass sie ein Kind bekamen und dann stolz erzählt haben ihren Eltern oder Schwiegereltern, das Kind ist da, und dann wurde so gesagt, ja, wir kommen dann in 4 Wochen mal vorbei, wir haben auch schon früher mal Babys gesehen, so, ne? Das heißt, und dann war da so dieser Wunsch da, ich will doch mein Baby zeigen, so, ne? Und ich glaube, da hat so ein gewisser Paradigmenwechsel stattgefunden von Wertschätzung wird ausgedrückt, indem er sofort kommt, hinzu Wertschätzung wird ausgedrückt, indem man Raum lässt. Und das sind Dinge, die kommuniziert werden müssen. Sonst kann es sein, dass Großeltern in bester Absicht sagen, wir werfen uns sofort ins Auto, ja, das Enkelkind ist da, wir kommen mit Fanfaren. Und dann gar nicht vielleicht wissen, dass das für die jeweiligen Kinder gar nicht das ist, was sie sich jetzt gerade wünschen. Und aber auch da, die Wünsche und Bedürfnisse sind individuell. Ich kenne auch Mütter, die sagen, es gab für sie nichts Schöneres, als noch am Tag der Geburt ihr Kind ihren Eltern, ne, Schwiegereltern in den Arm legen zu können und sozusagen gleich so zu spüren, wir ziehen dieses Kind gemeinsam groß, als große Familie. Es gibt, wir sprechen ja viel über Familien, auch im Zusammenhang von herausforderndem Verhalten, und das gibt es definitiv. Also ich könnte dir jetzt hier stundenlang Nachrichten vorlesen aus meinem Postfach, wo man echt nur mit den Ohren schlackert vor Übergriffigkeit und vor toxischem und grenzverletzendem Verhalten. Leider auch immer noch oft in diesem Schwiegermutter-Schwiegertochter-Setting. Ja. Das ist und bleibt so ein Klassiker leider in vielen Familien, dass Schwiegertöchter sich wenig respektiert, wenig gesehen, wenig wertgeschätzt fühlen und teilweise auch offen verächtlich behandelt werden, was ganz schlimm ist. Und gleichzeitig müssen wir auch aufpassen, sozusagen familiäre Beziehungen nicht hauptsächlich als Problem zu framen. Also die allermeisten Familien sagen trotzdem unterm Strich, da gibt es ja auch Befragungen dazu, dass sie mega dankbar sind, Großeltern, ne, in ihrem Familiensystem, im Leben ihrer Kinder zu haben, dass sie Großeltern grundsätzlich als eine große Bereicherung empfinden, und zwar nicht nur in Sachen Entlastung, ne, ganz konkret Kinderbetreuung und so, sondern auch, weil es einfach weitere Personen sind, die mit ihnen gemeinsam ihr Kind groß lieben und da eine ganz eigene Rolle einnehmen, sozusagen diesen Kindern einfach ganz viel Wertschätzung entgegenzubringen, denen auch ein bisschen aus der eigenen Familiengeschichte Sachen zu erzählen und so, ne? Also Großeltern zu sein kann eine tolle Rolle sein, aber es gibt unglaublich viele Varianten davon, und es gibt Familien, für die die Großelternbeziehung mehr Schmerz als Glück bereithält und umgekehrt. Es ist einfach sehr, sehr divers.
Klar, total. Was mir da mal sehr geholfen hat, war dieses bauen Sie einen Tunnel. Also dieses wenn du so jemanden hast, der da so eine so zu große Großvater- oder Großmutterrolle einnehmen will, dann ist es einfach gut, das zu kanalisieren und zu sagen, könntest du bitte diese Aufgabe machen oder könntest du mir dabei bitte helfen? Also nicht so dieses, dass dieses Raumgreifen so ein bisschen weniger wird, wenn man einfach sagt, ja, bitte, bitte da lang. Ich habe hier eine besonders wichtige Aufgabe, egal ob sie besonders wichtig ist oder nicht. Und das würde mir total helfen, wenn du diese Aufgabe jetzt, wenn du dich diesem Thema jetzt für mich widmen würdest, weil dann entsteht ja im besten Falle so ein gewisses, man wird nicht mehr gar so überrannt und gleichzeitig passiert halt auch was, was du auch brauchst und die Person, also du kannst Wertschätzung geben und empfangen auf beiden Seiten, weil man halt eine gemeinsam definierte Aufgabe gefunden hat.
Ich gebe dir ein Projekt so ein bisschen, ja.
So zu sagen, ich gebe dir ein Projekt, genau.
Ja.
Naja, und auf der anderen Seite gibt es halt auch, also es gibt sehr, sehr viele Großeltern, glaube ich, gerade in unserer Gesellschaft, aber es gibt ja auch welche, die einfach gar keine haben.
Ja. Ja,
und für die hört sich das ja wahrscheinlich dann eh als ein bisschen überflüssige Diskussion, wenn man denkt, wie geht man mit denen um? Und sich denkt, ich hätte gerne einen Opa gehabt für mein Kind, aber es gibt halt schlicht keinen. Ja, klar.
Also das ist auch so, ne, in den Weihnachtstagen, die einen fühlen sich manchmal fast überwältigt von den familiären Anforderungen und andere sagen, wir sind jedes Jahr Weihnachten, wir drei oder wir zwei oder wir vier und bei uns gibt's gar nicht mehr. Und manchmal kann das was auch Beruhigendes haben. Also ich habe auch mal mit einer Mutter gesprochen, wo tatsächlich leider alle Großelternteile des Kindes sehr, sehr früh verstorben sind. Die sagte, natürlich ist es traurig, aber manchmal, wenn ich so mitkriege, wie alle sich total kirre machen und durch die Lande reisen, fühlt sich das auch nach einem seltsamen Luxus an, dass wir diesen Stress nicht haben, dass wir einfach nur auf uns und unser Kind gucken müssen. So. Und trotzdem ist da natürlich auch oft ganz, ganz viel Schmerz drin, ne? Gerade weil Weihnachten eben so eine nostalgische Zeit ist, so eine Zeit ist, wo man auch da zurückdenkt und natürlich auch diese inneren Bilder hat. Ich hätte mir gewünscht, meine Mutter, mein Vater, meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater hätte das jetzt noch erleben können, hätte das sehen können, hätte hier dabei sein können. Ja. Und das ist schon auch spannend mit so Großelternbeziehungen. Es gibt ja mittlerweile vielerorts auch so Wunsch-Großelternprojekte, ne, wo also Seniorinnen und Senioren, die keine eigenen Enkel haben oder keine eigenen Enkel vor Ort haben oder Lust haben, noch mehr Großelternliebe zu geben, quasi eine Großelternrolle einnehmen für nicht leibliche Enkel. Da können sich Menschen bewerben,
echt?
Ne, und Wunschgroßeltern suchen für ihre Kinder. Und was eben spannend ist, ist, dass das total gut angenommen wird und dass das für viele Leute auch was sehr Positives ist und dass trotzdem sowohl die Großeltern, die teilweise keine leiblichen Enkel haben oder keine eigenen familiären Enkel haben, als auch die Enkelkinder oft sagen, da erwachsen schon schöne Beziehungen, aber es sind keine richtigen Großelternbeziehungen. Es ist trotzdem dieses Element von, du bist der Vater von meinem Vater oder so, ne? Das fehlt halt. Das sind halt trotzdem nette, aber letztlich erstmal fremde Menschen, die halt Lust haben, weißt du, sich um ein Kind oder um weitere Kinder zu kümmern. So. Ich habe da auch schon mal einen Fall erlebt, wo das tatsächlich anders geworden ist, also wo die Beziehung zwischen diesen Wunschgroßeltern und den, das waren Zwillingsmädchen, die von klein auf sozusagen mit begleitet haben, wirklich so eng geworden ist, dass die sie richtig auch emotional als ihre Enkelkinder sozusagen angenommen haben, also inklusive da eben auch Weihnachten zusammen feiern und jeweils mit zu deren Konfirmation eingeladen werden und all sowas. Aber das ist schon auch eher die Ausnahme. Also was ich oft mitbekomme, ist, dass solche Wunschgroßeltern dann eben doch halt auch für eine gewisse Zeit eine Familie begleiten, dann auch ein bisschen so eine Art Unterstützungsnetzwerk darstellen in einer bestimmten Periode und sich diese Beziehung dann auch wieder verlieren. Weil auch manchmal die Beziehung zwischen den Erwachsenen halt nicht so eng ist, ne?
Naja, und in dem Fall eben auf einer Freiwilligkeit beruht, was ja nochmal was anderes ist, als wenn man halt einfach sagt, ja, wir haben halt viele andere Bande auch noch, die da zum Beispiel sind, wir sind miteinander verwandt, ja.
Genau.
Cool. Okay.
Aber ja, also wenn ich sozusagen nochmal darauf zurückkomme, was du sagtest von deinem Freund, ich glaube wirklich, dass für viele Menschen diese Tage, wenn man sozusagen nach Hause fährt zu Familie, echt mit komplexen Emotionen einhergehen und in gewisser Weise dann auch diese Abgrenzung ein Stück weit vorzunehmen, zu sagen, wir haben hier so viel zu navigieren, wir schaffen es jetzt nicht auch noch Freunde zu besuchen, das kann tatsächlich auch eine Form von Selbstfürsorge sein, obwohl es ja sehr schön ist, Freunde zu sehen, weil man einfach realistisch einschätzt, ne, wo sind meine Ressourcen, wie verteilt und was kann ich gerade leisten und was nicht. Mir selber ist es immer wichtig, für mich auch einfach klarzukriegen, zu sagen, ne, ich selbst bin an Weihnachten in vielen Rollen unterwegs und jede dieser Rollen bedeutet mir viel und trotzdem für mich ein bisschen so eine Art innere Hierarchie klarzukriegen, zu sagen, zuallererst bin ich meinem eigenen Wohlbefinden und dem meiner Kinder verpflichtet und dann muss ich schauen, wie es meinem Partner geht und dann kommen alle anderen und die sind nicht unwichtig oder egal, aber ich kann nicht das Wohl meiner, ne, Kernfamilie sozusagen unter den Bus werfen, um sozusagen im größeren Familienverband keine systemischen Verwirrungen aufkommen zu lassen, so, sondern im Zweifelsfall, habt ihr ja auch schon mal erzählt, bei uns in der Familie spielt eben auch Neurodivergenz eine große Rolle. Manche Dinge klappen mit unserer Familie vielleicht nicht so wie in den Bullabü-Büchern und dann muss nicht meine Familie Bullabü-kompatibel gemacht werden, sondern dann müssen wir die Abläufe und die Rituale und die Erwartungen so anpassen, dass sich hier niemand falsch fühlen muss. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz für mich.
Voll gut, ja. So wünschen wir es uns. Und allen, die reisen müssen, gute Reise. Und
ja, und ich wäre wirklich sehr gespannt auf Rückmeldungen von euch, spezifisch auch zu diesem Thema, wie ihr Weihnachten haltet, wie ihr auch gerade dieses Großfamilien, oder vielleicht habt ihr auch gar keine Großfamilie, ne, aber dieses Familienthema, Großeltern, Generationenerwartungen rund um die Feiertage managt. Wir haben da jetzt mal so ein bisschen versucht, ne, aufzumachen, was es da alles für Optionen gibt. Aber es gibt sicherlich auch Konstellationen, die wir da gar nicht mit bedacht haben. Insofern schreibt uns total gerne an podcast@nora-imlau.de eure Geschichten. Wir würden die gerne noch im Rahmen unseres Postfachs ein bisschen weiter ausleuchten, diese Thematik.
Total gut. Aber bevor wir ins Postfach gucken, liebe Nora, sprechen wir bitte noch über die Sponsorin unserer aktuellen Folge.
Genau, ja, das ist Sanja von Kleines ganz groß. Und Kleines ganz groß ist ein wunderbares Unternehmen für alle, die Kinder haben oder ein Kind haben. Denn Sanja bietet ganz unterschiedliche Dinge an, um Familien zu stärken. Zum einen hat sie einen Shop mit total hilfreichen, sorgfältig ausgewählten Produkten, die Familien wirklich helfen. Ein Schwerpunkt liegt auf Stoffwindeln. Sie hat aber zum Beispiel auch tolle Menstruationsunterwäsche und Wochenbetteinlagen und verschiedene Produkte in diesem Bereich. Aber auch eben Beißringe, Snackpiekser, wertvolle Kinderbücher, Vesperdosen. Also ihr könnt euch einfach auch umschauen und findet lauter hochwertige, bewährte Produkte, die euch sozusagen den Familienalltag leichter machen können. Aber es gibt auch noch eine zweite Säule, die ist mir fast noch wichtiger. Sanja bietet nämlich auch ganz wertvolle, bindungsorientierte Familienberatung an.
Genau, man kann sich begleiten lassen als Familie punktuell, man kann Kurse online buchen, man kann sie als Beraterin buchen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie sich mit meinem spezifischen Familienthema und mir beschäftigt und aus ihrem Fundus schöpft, was uns jetzt da wirklich weiterhelfen könnte.
Genau, und die Begleitung ist extrem niedrigschwellig. Man kann sich per Telefon verabreden oder per Zoom. Sie bietet aber zum Beispiel auch an, ganz unkompliziert per Sprachnachricht oder per kurzen WhatsApp-Nachrichten im Alltag, ne, so sich Themen anzuschauen und zu begleiten, sodass wir uns gar nicht unbedingt committen müssen, jetzt eine ganze Stunde am Stück zu einem Thema Beratung zu bekommen, sondern wir können uns auch im Alltag nebenbei fachkundig und empathisch unterstützen lassen bei einem Thema, das uns beschäftigt. Das finde ich ein ganz großartiges, niedrigschwelliges Angebot.
Die ganze Bandbreite von Sanjas Angebot findet ihr unter kleinesganzgroß.com und wir haben einen Rabattcode für alle HörerInnen, der da heißt aller-anfang, alles kleingeschrieben.
Genau, 10% auf alle Bestellungen im Shop und auf die Beratungsangebote. Also das gesamte Angebot könnt ihr zum reduzierten Preis bekommen.
Genau, bis auf Bücher, weil die sind preisgebunden. Super gut.
Genau.
So, Nora, und bevor wir ins Postfach gucken, noch ein kleiner technischer Hinweis an die eine Hörerin oder den einen Hörer, der uns über Samsung Podcast auf Android hört. Dieser Service wird in Kürze abgeschaltet und du mögest dir bitte eine andere Plattform suchen. Ich kann nichts dafür, aber Samsung schaltet das ab und wir haben anscheinend genau einen Hörer, der das macht oder Hörerin. Don't, nicht, dass du denkst, irgendwie, wir haben aufgehört, diesen Podcast weiter zu betreiben. Es liegt an Samsung. Genau. Okay, also zum einen, Nora, wir kriegen ja weiterhin viele Nachrichten zum Thema Sport machen. Vielen Dank euch allen dafür. Irina hat uns auch geschrieben, wie das bei ihr früher war. Und wie ist es denn jetzt eigentlich bei dir mit der Sportsuche? Weil Irina hat auch wieder einen Sporttipp. Also,
ja, was ist ihr Tipp?
Wie sieht's aus, Nora? Okay, also inzwischen bin ich mit vollster Freude beim Yoga angelangt. Natürlich zu Hause für mich, aber mit effektiven Trainerinnen. Übrigens meist kostenlos. Zitat, Yoga mit Adrienne. Habe ich gegoogelt, das ist so eine Art, das ist so die Maddie aus den USA, wenn ich es richtig verstanden habe. Nur für die Babyzeit kann ich Lisa Kauf sehr empfehlen. Danke für euren großartigen Podcast.
Mensch, danke, ja. Also ich habe mal einen Online-Kurs gebucht, Online-Yoga. Und das war sehr schön, glaube ich, für die Frau, die es angeboten hat. Aber ich habe nie daran teilgenommen. Ich habe das nicht umgesetzt bekommen. Mhm. Also, oh, ich finde es echt immer noch schwierig. Ich habe tatsächlich jetzt zwischendrin noch mal überlegt, ob ich vielleicht, obwohl ich mir eigentlich geschworen habe, das nie wieder zu tun, doch in so eine Art Fitnessstudio mich mal anmelden sollte und mir da von so einer Person dort so einen Trainingsplan mal zusammenstellen lassen sollte, um einfach erstmal wieder so reinzukommen, so Krafttraining oder irgendwas. Aber es sind bisher nur lose Gedanken. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn's
was gibt. Dann werde ich dich in ein paar Wochen
nochmal
bei Gelegenheit vielleicht nochmal fragen.
Ich freue mich drauf.
Und dann haben wir noch eine Mail zum Thema Umzug von Laura. Sie schreibt, während ich für meinen anstehenden Umzug am Donnerstag packe, habe ich wie so oft euren Podcast gestartet und fand es schon fast unheimlich, dass gerade heute dieses Thema besprochen wurde. Ich habe oft innegehalten und wurde besonders von dir, Nora, beruhigt, indem du zum Beispiel davon gesprochen hattest, dass du als Kind einmal umgezogen bist und deine Eltern alles für dich erledigt hatten. Ursprünglich hatten wir das für unsere beiden Söhne auch so geplant, da sie mit 2 und 5 Jahren zu klein sind, um tatsächlich mitzuhelfen. Den Plan haben wir zum Glück überworfen, sodass sie ihrem alten Zuhause noch einmal auf Wiedersehen sagen dürfen, wenn sie aus der Betreuung kommen und miterleben, wie alles in den Umzugswagen geladen wird, bevor wir mit ihnen ins neue Haus fahren.
Ja, finde ich schön. Voll genau. Schön. Ich habe auch noch eine Nachricht bekommen von einer Hörerin. Sie schreibt, ich habe gerade die neue Podcast-Folge gehört und ich habe mich irgendwie so abgeholt gefühlt. Da ging es auch um diese Zuhause-Folge. Witzigerweise bin ich nie weit aus meinem Dunstkreis rausgezogen. Eigentlich bin ich 3-mal umgezogen, 2-mal ein Dorf weiter und 1-mal nur über die Straße. Fühle mich aber trotzdem hier im Ort an sich nicht so verwurzelt, sondern eher zu Hause bei meinen Lieben. Und ich glaube auch, dass ich deswegen gar keinen so großen Wunsch verspüre, hier wegzugehen, weil viele meiner Lieben einfach hier sind. Mein Mann tatsächlich ist mit seinem Heimatort und unserem jetzigen Wohnort sehr verwurzelt und er liebt es, hier zu leben und daher wohne ich halt hier, weil er ein Teil meines Zuhauses ist. Das gibt's, glaube ich, auch oft. Und sie schreibt dann noch, ich freue mich immer über neue Folgen von euch und muss gestehen, dass ich kaum einen Podcast bisher wirklich verfolgt habe. Irgendwie haben sie mich alle nie abgeholt, aber auf euren freue ich mich immer sehr, auf jede Folge am Montag und ich bin immer ganz traurig, wenn ich es dann nicht sofort schaffe, sie zu hören. Das hat mich sehr gefreut. Genau.
Das ist echt nett. Du darfst es auch am Dienstag oder Mittwoch hören. Gar kein Problem.
Genau. We're not going anywhere.
No, man kann es noch nachhören in den nächsten Wochen. Genau. Ja, okay. Super, Dora. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.